Herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück beim Aquademia Podcast. Mein Name ist Selina Skogan. Ich arbeite an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Evidenz und Pferdepraxis mit einer sehr klaren Haltung. Wenn wir Training verstehen wollen, dann dürfen wir ein bisschen neugierig sein und dürfen vor allem tiefer gehen. Heute gucken wir mal ein ganzes Stück weiter unter die Oberfläche. Ich habe euch einen Podcast zum Thema Domestikation versprochen. Wir haben schon mal so einen ganz kleinen Ausflug dahin gemacht und heute gehen wir ein bisschen tiefer. Wir gucken uns mal so ein ganz kleines bisschen an, was wir über Genetik wissen möchten. Keine Angst, so kompliziert wird's nicht. Komplizierter wird es dann im Summit. Aber es wird nicht so kompliziert, dass keinen Spaß mehr macht, sondern wir gucken uns genau so viel davon an, wie wir brauchen, um zu verstehen, was mit unseren Pferden und was im Alltag so vor sich geht. Denn bevor wir darüber sprechen, wie wir Pferde überhaupt ausbilden, dürfen wir auch verstehen oder müssen wir verstehen, welche Pferde wir überhaupt vor uns haben. Wir sprechen also heute so ein bisschen über die zwei verschiedenen Domestikationswellen des Pferdes, über die Selektion auf Reitbarkeit und ein reduziertes Aggressionsverhalten, über Füchse, über Wölfe und was das mit einer kanadischen Insel zu tun hat und warum wir heute vermehrt anatomische Auffälligkeiten bei Pferden sehen. Und dann erkläre ich euch gleich auch, warum wir so ein schönes Schafsbild haben. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, machen wir mal einen kleinen Ausflug in die Realität. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass die Folgen letzte Woche vertauscht waren. Da wollten wir nämlich eigentlich schon das Thema Domestikation mit euch weiterführen. Hat in echt jetzt nicht ganz so super geklappt. Ich war nämlich letzte Woche in den Niederlanden und habe meine Physiologieprüfung gemacht. War großartig, hat ganz viel Spaß gebracht. Ich bin immer gerne da und nörde da so ein kleines bisschen rum und gucke mir tote Ponys an. Was nicht so schön ist, ist Anfang des Jahres von Tromsø aus zu verreisen. Da weiß man nämlich immer nicht, ob man ankommt. Kann auch sein, dass man so 2-3 Tage am Flughafen hängen bleibt. So war das also letzte Woche bei mir. Ich bin noch, bevor ich aus Tromsø losgeflogen bin, habe ich eine Flugstornierung reingekriegt und wusste, ich werde von Oslo aus nicht weiterkommen. Bin dann nach Oslo transferiert worden, von Oslo aus umgebucht nach Bergen. Der Flug hatte Verspätung. Warum ist das so? Ja, weil wir Schneesturm hatten am Wochenende davor. Und dann könnt ihr euch das vorstellen wie beim Busfahren. Ne? Dann stehen alle irgendwie an und alle kommen zu spät nach Hause. Und die Rollbahnen sind einfach voll. Geht halt nicht mehr als das, was geht. Ist wie Stau auf der Autobahn. Genau. Und dann habe ich dann mal so ein kleines bisschen im Bergen rumgehangen, weil es von da aus nicht weiterging und die Airline sich auch nicht mit Ruhm bekleckert hat. Das mit dem Weiterbuchen, das lief nämlich nicht so gut. Dafür habe ich viele nette Leute kennengelernt aus den Niederlanden, aus Norwegen und aus Deutschland. Wir haben eine nette Zeit da verbracht, nur pünktlich zur Prüfungsvorbereitung bin ich nicht gekommen. Glücklicherweise bin ich fachlich sicher genug gewesen, um trotzdem zu bestehen. Man glaubt es ja kaum und bin da sehr froh drüber, denn ihr wisst, ich habe meine Leidenschaft so ein bisschen in Bewegungswissenschaften und in funktionaler Ganganalyse gefunden. Weil wir da diese schöne Konsequenz sehen. Wir können schon Schwachstellen erkunden, bevor das Pferd lahm ist. Wir können Funktionskreise abstecken und wir wissen dann auch, welches die Schwachstellen sind, die dann eventuell irgendwann zu Lahmheiten, nicht eventuell, sondern die dann ganz sicher graduell zu Lahmheiten führen. Und das ist eine Perspektive, die uns in der Veterinärwissenschaft oder die in der Veterinärwissenschaft fehlt. Deswegen finde ich sie so großartig und so hilfreich. Macht ja auch Sinn, denn die Veterinäre, die gucken ja eher darauf, wo sie helfen können, sind ja keine Trainer. Das ist ja nicht ihre Aufgabe, einen Trainingsplan zu schreiben, sondern ihre Aufgabe ist ja, das richtige Bild zu machen, gegebenenfalls das richtige Medikament zu verschreiben und so. Und deswegen wird es immer so gut, wenn Tiermediziner und Bewegungswissenschaftler oder Trainer, hoffentlich kriegen wir immer mehr Trainer, die dann eben auch einen bewegungswissenschaftlichen Hintergrund hat. Unsere Masterclass arbeitet ja daran, die das zusammenbringen. Genau. Und vor allem finde ich das immer schön, wenn ich einfach auch mit den Kollegen zusammenarbeiten kann. Stefania auch referiert ja bei uns in der Masterclass auch. Und wenn wir so ein bisschen gucken können, wie die Puzzlesteine alle so zusammenfallen. Und ich finde es großartig für mich. War das super? War das eine super Ausbildung? Ich habe ja alle Ausbildungen quasi von den Referenten, die bei uns in der Masterclass referieren, habe ich alle Ausbildungen nochmal mitgemacht. Einmal ist es ja immer erhellend und man kann immer was dazu lernen. Andererseits ist das natürlich so, dass wir das pädagogische Konzept viel besser abstimmen können, wenn wir auch wissen, wovon wir reden, Mensch. Verrückte Sache, nicht wahr? Und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Die Kollegen, die jetzt gerade die Masterclass absolvieren, sind ja jetzt fast fertig mit dem ersten Durchgang. Die sind ja Ende des Jahres schon fertig. Und ich freue mich darauf, dass die für den Beta-Durchlauf quasi zur Verfügung gestanden haben. Die neue Gruppe, die dann eben, lass mich überlegen, im August haben die ihr Check-in, im September fangen die an. Die dann anfängt, profitiert natürlich davon, dass wir jetzt schon mehr Erfahrung haben, viel besser wissen, wie wir zusammenarbeiten können, viel besser wissen, wie die Puzzlestücke ineinander greifen. Und ach, was soll ich sagen? Ich freue mich drauf. Ich glaube, damit können wir wirklich was bewegen. Solltet ihr diesen Podcast mit Bild sehen, habt ihr vielleicht noch ein anderes Great entdeckt. Aha. Die Tante hat sich, weil sie so frustriert war am Flughafen. Weil sie so frustriert war am Flughafen, habe ich mal eben 3000 Kronen investiert und mir neue AirPods gekauft. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr diesen riesengroßen Pömpel um den Kopf auf, sondern kann mir so ganz elegant so kleine Sachen hier in die Öhrchen stecken. Ich finde es großartig. Ich bin ja immer so ein bisschen, ich habe ja so ganz tief, glaube ich, an Kreislaufwirtschaft. Es geht mir, es tut mir also wirklich körperlich weh, wenn ich in den Elektroshop gehe und da ein neues Teil kaufe, das ich gar nicht unbedingt brauche, weil ich immer noch die alten, süßen, Bose Headsets von meinem Mann aufbrauchen könnte und sie noch nicht auseinanderfallen. Und gleichzeitig muss ich euch sagen, ich hatte selten so viel Freude an einem elektronischen Gimmick wie an den schönen kleinen AirPods. Viele liebe Grüße an die liebe Anja. Nicht mehr Hass, sondern Raymond, die mich da vor Jahren schon draufgebracht hat und gesagt hat, Selina, reicht jetzt aber mal wirklich, ne? So, ich habe die schon ewig. Kannst du mal ein Technik-Upgrade machen? Habe ich jetzt gemacht, habe ich endlich auf dich gehört. Es läuft, liebe Anja. Es war ein guter Tipp. Ich habe es getan. Ich habe es aber auch nur getan. Muss ich jetzt auch an der Stelle erzählen. Ich habe nämlich von einigen von euch Nachrichten bekommen, ob ich jetzt einen Filter benutzen würde oder ob ich bei der Schönheitschirurgie gewesen wäre, weil mein Gesicht auf einmal so glatt gezogen wäre in den Reels. Nein, weder noch. Ich habe mir nur nach 8 Jahren ein neues Telefon gekauft. Ein neues Gebrauchtes, muss ich sagen, denn hier so eine Herzchen, Kreislaufwirtschaft und so, da komme ich nicht ganz drum rum. Ein neues gebrauchtes Telefon habe ich mir gekauft. Und nicht nur unsere Zuhörer, die mir so süße Nachrichten geschrieben haben, sondern auch meine Assistentin ist total begeistert, weil wir endlich ein glasklares Bild haben und nicht mehr so viele Pixel. Mensch, manchmal hilft es doch, auch mit der Zeit zu gehen. Genau, ist also ganz schön viel los gewesen, ist ganz schön viel passiert. Ich bin am Wochenende hier reingeholpert, wieder in den Familienalltag, in das Familienchaos und versuche mich da zurechtzufinden. Versuche einen Summit mit euch vorzubereiten. Die ersten 500 Tickets sind schon raus. Falls du noch nicht dabei bist, wäre jetzt ein guter Moment, sollte man nicht verpassen, haben wir schon schön hingekriegt. Und genau, versuche dazwischen nochmal den einen oder anderen Podcast aufzunehmen. Weil es so holperig war, meine Lieben, weil es so holperig war, hat das nicht geklappt. Mit dem Podcast letzte Woche. Ich wollte den nämlich eigentlich am Dienstag aufnehmen. Aber da habe ich ja in Bergen rumgehangen und mich geärgert, nicht wahr? War also alles ein kleines bisschen anstrengender. Glücklicherweise hatten wir den Podcast mit der Sandra noch auf Halde liegen. Der hätte diese Woche kommen sollen. Haben wir getauscht. Könnt ihr jetzt gedanklich nochmal in der richtigen Reihenfolge hören, wenn ihr wollt. Aber genau, so ist das. So ist das passiert. Und dann würde ich vorschlagen, kümmern wir uns jetzt mal um den Ernst der Lage. Dazu nochmal eine Sache zum Thema Ernst der Lage. Da müssen wir eigentlich auch mal einen eigenen Podcast zu machen. Ich habe nämlich in der Vorbereitung zum Summit jetzt auch von einer Teilnehmerin und von einer Zuhörerin im Podcast eine Nachricht bekommen, die mich gefragt hat, wie wissenschaftlich wird's denn? Wie wissenschaftlich wird's denn? Sie hat nämlich nach der Erfahrung mit dem einen oder anderen Account auf Instagram überhaupt gar keine Lust mehr auf evidenzbasiertes Arbeiten und auf Wissenschaft. Kann ich total verstehen, möchte ich an der Stelle sagen, denn ich habe immer so das Gefühl, dass einerseits Wissenschaft ja gerne aus dem Kontext rausgenommen wird und dann so verdreht wird, dass sie dem eigenen Use Case oder der eigenen Rechtfertigung dient, aber nicht dem großen Kontext an sich. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der mich ja so ein bisschen so richtig nervt, nicht nur so ein bisschen nervt, sondern so richtig nervt, ist die Sache mit dem erhobenen Zeigefinger. Kann ich gar nicht gut leiden. Wenn wir evidenzbasiertes Arbeiten richtig anwenden, aber dafür muss man dann so, und jetzt kommt die Einschränkung, Klammer auf. Wenn wir also verstehen, was da auf dem Zettel Papier steht, dann wird unser Leben leichter. Wenn wir nicht verstehen, was auf dem Zettel Papier steht, dann kann das passieren, dass unser Leben immer komplizierter wird, weil wir uns dann nämlich von Verbot zu Verbot hangeln. Darum geht es aber gar nicht, sondern es geht darum, den großen Kontext Physiologie und auch Domestikation, da geht die Klammer wieder zu, das ist der Podcast, den wir heute machen. Und also diesen großen Kontext, den es da gibt, anzugucken, um dann auf Basis dieses Kontexts und nicht auf Basis eines einzelnen Papiers einordnen, sortieren zu können, wie wir gute Entscheidungen für unser Pferd treffen können und wie wir auch gute Entscheidungen für uns selber treffen können. Ich finde es immer ganz wichtig, dass wir so ein bisschen, ja, nicht nur so ein bisschen viel aus dem Micromanagement rauskommen. Ich kenne nämlich unglaublich viele Pferdemenschen, die genauso wie ich eine Zeit lang sich darin fast auflösen, das Beste für ihre Pferde rauszuholen. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen einordnen kann und da ein bisschen Kontext zu bekommt, dann wird unser Leben glücklicherweise auch leichter. Genau. So, das waren jetzt ziemlich viele Klammern, bevor wir uns in das Thema schmeißen, in das ich mich heute mit euch schmeißen möchte. Und das ist das Thema Domestikation. Wir haben beim letzten Mal schon ein kleines bisschen da reingeguckt. Und einer der Gründe, dazu müssen wir mal einen Podcast machen, ich muss es mal hier aufschreiben, einer der Gründe, warum ich mich mit evidenzbasierter Arbeit überhaupt auseinandersetzen musste, sind die Pferde, die ich in den letzten Jahren verloren habe, von denen ja, es keiner bis zum Reitpferd geschafft hat, was wirklich, wirklich schade ist. Es waren tolle Pferde. Ich habe sie alle lieb gehabt und trotzdem waren sie alle genetisch. Das genetische Material war einfach so schlecht, dass es total egal war, wie viel Micromanagement ich betrieben habe. Reitpferde sind es trotzdem nicht geworden. Und ja, ich brauche jetzt eine Pause. Meine Schüler profitieren sehr davon, denn auch wenn wir nicht genetisch kranke Pferde haben, hilft uns das total viel, wenn wir Evidenz drunter legen können, bevor wir Training obendrauf setzen. Ich bin also diesen Lebewesen, den ich hoffentlich eine ja, so angenehme Zeit wie möglich auf der Erde machen konnte, sehr, sehr dankbar, dass sie meinen Weg gekreuzt haben. Und gleichzeitig darf es parallel dazu wahr sein, dass das Päckchen auf dem Rücken ganz schön kräftig, ganz schön schwer zu tragen war, zu tragen ist. Das macht natürlich was mit mir, das macht was mit meinen Emotionen, das macht was damit, wie ich auf Pferde drauf gucke. Und während ich mich für meine Schüler freue, dass sie so unglaublich davon profitieren können, darf ich trotzdem gleichzeitig sagen, ich möchte gerade kein neues Pferd kaufen. Vielleicht nächstes Jahr. Ich möchte jetzt erstmal trauern. Danke. Genau. Deswegen gucken wir mal aus der Evidenzperspektive da drauf. Und kann euch schon verraten, ich habe einen sehr spannenden Podcast-Gast in 2 Wochen, glaube ich, der zu dem Thema geforscht hat. Mit dem werde ich mich auch nochmal darüber unterhalten. Aber jetzt bekommt ihr erstmal die quasi Evidenz-Light-Version, die Equidemia-Version von Domestikation. Wir haben uns beim letzten Mal schon darüber unterhalten, dass es eine ganz frühe Nutzung von Pferden gab, und zwar in der Botai-Kultur in Kasachstan. Das war vor circa 3500 bis 3000 Jahren vor Christus, also vor ungefähr 5500 Jahren. Das ist schon eine Nummer. Aber die Genetik sagt uns heute, lange Zeit dachte man, das sind die direkten Vorfahren unserer modernen Pferde. Heute wissen wir, Genomdaten zeigen das sehr deutlich, dass die Pferde nicht die direkten Vorfahren unserer heutigen Hauspferde sind. War jetzt so eine kleine Ernüchterung, ist aber gar nicht so wild, sondern erstmal nur können wir sagen, es ist genetisch nicht unbedingt die Linie, die sich durch gesetzt hat. Und das, wir erinnern uns daran, Domestikation ist nicht ein einzelnes Event. Es geht also nicht darum, wir zähmen ein Pferd, sondern es geht darum, wir nehmen Einfluss auf eine, züchterisch Einfluss auf eine Population, so dass es uns dienlich ist. Ja, haben wir bei Hunden gemacht, haben wir bei Kühen gemacht, haben wir bei Pferden gemacht. Ich erkläre euch ein kleines bisschen später, worauf überhaupt selektiert wird. Die Bottai hatten also gar nicht die Idee, sich transportieren zu lassen, sondern die hatten vor allem die Idee, die Pferde quasi zur Sicherung von Nahrung zu domestizieren. Da ging es darum, die Stuten zu melken und aber eben auch um Fleischproduktion. War also eine ganz andere Art der Selektion oder Vorselektion als das, was wir heute haben wollen. In 2021, Librado et al., gibt es eine große genomische Studie, die hat hunderte antiker Pferdegenome analysiert. Das Ergebnis ist ganz spannend, nämlich, dass eine Population aus der westlich-eurasischen Steppe, die Wolga-Don-Region, sich vor 4200 Jahren ungefähr massiv durchgesetzt hat. Innerhalb von 600 Jahren ist da unheimlich viel passiert und das Genom hat sich stark verändert. Innerhalb weniger Jahrhunderte ersetzte diese Linie, diese Populationslinie, fast alle Pferdelinien in Eurasien. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Deswegen nennt man die heute noch die, oder nicht nur heute noch, 2021 ist jetzt nicht so lange her, ne? Also auch wenn schon ein paar tausend Jahre her ist. Deswegen nennt man die heute auch die Dom-2-Linie. Und das scheint, sag ich mal, weil das der Wissensstand von heute ist, die Grundlage fast aller heutigen Hauspferde zu sein. 2024 wurde mit 475 weiteren Genomen gezeigt, dass es um circa 2200 vor Christus eine sehr große Ausbreitung dieser Linien gab. Man nimmt an, war ja keiner von uns dabei, dass das passiert ist durch die beginnende militärische und mobilitätsbezogene Nutzung. Der Mensch hatte das Reiten entdeckt. Da war das also keine langsame Anpassung mehr, sondern das war schon eine ordentliche genetische Revolution. Wie wurde denn dabei selektiert? Nochmal, war keiner von uns dabei, kann keiner fragen. Aber man kann natürlich gucken, welche Gene häufiger vertreten sind in Relation zu den Bottai-Pferden zum Beispiel. Und diese Nature-Arbeit, die ich da gerade zitiert habe, die nicht infiziert, identifiziert die Selektion auf zwei Gene, die in Zusammenhang stehen mit Bewegung, also Locomotion. Auf Englisch spricht man ja immer von Locomotion, aber eben auch mit Stressreaktivität und damit natürlich sofort einen positiven Einfluss auf das Verhalten haben. Wer es jetzt ganz genau wissen will, dem erzähle ich jetzt, dass das Gen für die Bewegungsrelevanz GSDMC heißt und das für die Verhaltensregulation ZFPM1. Keine Angst, müsst ihr euch nicht merken, ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, was das für uns bedeutet hat, nämlich, dass die Pferde, die sich durchgesetzt haben, nicht unbedingt nur schneller waren, sondern vor allem waren die auch besser zu handeln. Ja, das ist das, worum es in der Verhaltensregulation geht. Die Stressreaktivität, die waren einfacher zu handhaben, haben weniger Aggression gezeigt und waren deswegen in Konfliktsituationen. Der Mensch will was von dir, zum Beispiel auch reiten. häufiger zur Kooperation bereit. Du willst natürlich nicht den Hengst einreiten, der dich hier dreimal über die Weide jagt, wenn du irgendwas von dem willst, sondern du willst natürlich den, der im Zweifel auch daran interessiert ist, mit dir in eine Kommunikation, in eine Kooperationsbereitschaft zu gehen. Das zweite Gen, das Bewegung für die Bewegungsrelevanz, da geht man davon aus, dass auf Reitpferdecharakteristika selektiert wurde. Und wenn wir uns das mal anschauen, wenn wir uns also mal die Urpferde zum Beispiel anschauen, dann haben wir da viele Pferde oder zumindest geht man davon aus, auch wenn man sich die archäologischen Funde anguckt und auch wenn wir uns heute noch die Pferde angucken, die ja ein bisschen wilder sind. Wir wissen ja, keins davon ist noch so ein richtiges Urwildpferd, sondern da gibt es eine nahe Verwandtschaft, aber ganz grundsätzlich sind die alle ein bisschen rumpfiger. Und wenn du darauf eine lange Strecke sitzen willst, dann wird dir das in der Hüfte ziemlich unangenehm werden, ziemlich wehtun. Man geht also davon aus, dass die Rumpfigkeit sicherlich ein Faktor war, der bewegungsrelevant war und aber eben auch die Beweglichkeit von Vor- und Hinterbeinen und die Art und Weise, wie Locomotion, also wie Oh, jetzt habe ich ja die Sprache verloren, wie der Antrieb quasi generiert werden konnte. Guck mal, jetzt habe ich eine Woche nur Englisch gesprochen. Zack, ist das Deutsch schon wieder weg. Es ist eine wilde Nummer. Gerade sind noch Gäste aus Deutschland gekommen für unser Gästehaus. Die habe ich eingecheckt. Bei denen habe ich schon ordentlich gesucht, was die richtige Sprache ist. Und jetzt passiert es mir im Podcast wieder. Lange Rede, gar keinen Sinn. In der Domestikation geht es also gar nicht um dieses Zähmungsevent oder um Zähmung durch Training, sondern um die genetische Selektion auf die Tiere, mit denen es einfacher ist als mit den anderen. Jetzt habe ich vorhin schon erwähnt, dass Domestikation ja nicht nur bei Pferden passiert ist, sondern bei allen anderen Haustieren auch. Jetzt ist man davon ausgegangen, ich muss ein kleines bisschen weiter ausholen, damit das für euch Sinn macht, was ich hier gleich erzähle. Jetzt ist man davon ausgegangen, dass eben auch bei Hausschweinen, bei Kaninchen, bei Hunden, bei Kühen und so weiter, you name it, bei Schafen ein Domestikationsprozess stattgefunden hat. Also bei allem, was wir irgendwie hinter einem Zaun einsperren, sogar auch bei Katzen. Auch wenn das da ein bisschen anders gewesen ist und die sich ja erstmal freiwillig angeschlossen haben. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Hast verstanden, worum es geht, ne? Und dann ist uns allen aufgefallen, nicht uns allen, sondern dann fällt uns allen auf, dass viele dieser Tiere, mit Ausnahme von Pferden, Schlappohren haben. Das fanden Wissenschaftler interessant. Was auch aufgefallen ist, ist bei Sektionen zum Beispiel, dass das Gehirn bei domestizierten Tieren um die 30% kleiner ist als bei Wildtieren. Jetzt können wir mal kurz einen Ausflug in die Neurobiologie oder Neurophysiologie machen und sagen, okay, womit hat das was zu tun? Das hat was unter anderem damit zu tun, nicht, dass die Tiere dümmer sind, sondern dass die ja in einer domestizierten Umgebung viel weniger Aggression, wir haben das vorhin Stressreaktivität genannt, viel weniger Stressreaktivität zeigen sollen, aber eben auch müssen. Und dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du mit einem weniger stressreaktiven Pferd weiter züchtest als mit einem sehr stark stressreaktiven Pferd. Ja, das wird sich ja natürlich auch nicht so gut fühlen, wenn das sehr reaktiv ist. Und dann steht das in so einem kleinen Paddock. Das wird wahrscheinlich nicht so gut klappen. 1959 ist jemand, und zwar der Dmitri Beljajew, kann ich kaum aussprechen, auf die Idee gekommen, Domestikation unter kontrollierten Bedingungen mal nachzustellen. Die Frage, die er sich gestellt hat, war, kann man Domestikation reproduzieren? Sein Versuchstier war ein Silberfuchs. Selektionskriterium gab es nur ein einziges, denn von den Füchsen wollte man jetzt weder irgendwie mehr Fell haben, um damit Mäntel zu machen, noch wollte man die zur Fleischproduktion, noch kann man sie reiten. Es ging also nur um ein einziges Selektionskriterium und das war die Zahmheit. Ich kann dir gar nicht sagen, ich habe keine Zahl dazu gefunden, mit wie vielen Tieren er gearbeitet hat, aber es war eine relativ große Masse und hat die untereinander verpaart und hat jeweils die zahmsten 10% jeder Generation weiter verpaart. Was anderes hat er gar nicht mit denen gemacht. Kein Training, keine Dressur, ganz simple genetische Auswahl. Und was passiert ist, war relativ, nicht relativ spannend, sondern ich finde es ziemlich spektakulär. Innerhalb weniger Generationen hat er eine deutlich reduzierte Stressreaktion gehabt, ein verändertes Sozialverhalten auch. Die Füchse haben angefangen, sich welpenartig zu verhalten, auch die erwachsenen Tiere. Die Cortisolwerte sind insgesamt gesunken und plötzlich waren sie da, die Schlappöhrchen und die Ringelschwänzchen, wie wir das eben von anderen Haustieren auch sehen. Veränderte Fellfarbe wird noch genannt, Flecken zum Beispiel im Fell. Aber das sind so die typischen Marker, wenn Domestikation gelingt. Man hat also nur auf Verhalten selektiert und bekam die morphologischen Veränderungen mit dazu. Warum das so ist, das gucken wir uns in Summit mal an. Das ist eher so Webinar-Format dann. Das ist ein bisschen mehr als Podcast-Format. In die Tiefe schaffen wir das hier heute nicht. Ich finde es aber mega spannend. Man selektiert auf Verhalten, aber bekommt morphologische Veränderungen mit dazu. Und das ist natürlich entscheidend, denn Selektion wirkt systematisch und nicht nur isoliert auf den einen Trait, den du sektionierst, würde ich sagen. Selektierst, das ist das richtige Wort. Wirkt also nicht nur isoliert auf das, was du selektierst, sondern es wirkt auf das große Ganze. Wenn wir also auf Reitbarkeit selektieren, verändern wir nicht nur das Verhalten, sondern eben auch die Entwicklungsbiologie. Und das Experiment läuft immer noch. Der Forscher ist schon lange tot. Das Experiment läuft immer noch. Ganz spannende Ergebnisse, die daraus kommen. Und in dieser Fuchspopulation gibt es die Füchse, die immer hundeartiger werden, gibt es keine wirklich großen Probleme mit genetischer Enge, soweit wir das wissen. Die waren breit genug aufgestellt, haben verschiedene Linien gezüchtet. Das klappt alles einigermaßen gut. Wir kriegen eben immer mehr Haustiercharakter, aber ansonsten, ja, läuft das einigermaßen gut. Was genetische Enge bedeutet, das ist eine ganz andere Geschichte. Und das ist ja was, was wir in den heutigen Hunde, Katzen, aber eben auch Pferdepopulationen zunehmend erleben. Und deswegen machen wir jetzt mal einen kleinen Ausflug nach Kanada zur Île Royale. Das ist eine Insel im Lake Superior. Und dort lebte eine isolierte Wolfspopulation. Das ist auch relativ spannend. Man geht davon aus, dass in den 40er Jahren sich da eine Eisbrücke gebildet hat und deswegen ein oder zwei Wolfsrudel vom Festland auf diesen, ja, in diesen isolierten Raum umgezogen ist. Außer den Wölfen gab es da vor allem noch eins. Das waren Elche und Hasen. Das heißt, sie hatten eine ziemlich gute Ernährungsgrundlage, aber eine ziemlich kleine genetische Varianz. Dann gucken wir uns so ein Wolfsrudel an. Dann haben wir natürlich immer das Elternpaar und ihren Offspring in Anführungsstrichen. Haben wir jetzt zwei Rudel davon, haben wir zwei Elternpaare und ihre Kinder. Und dass das ein extremer Fall von Inzucht ist, das muss ich jetzt nicht tiefer erklären, nicht wahr? Ne? So die Sache mit den Kindern und den Brüderchen und Schwesterchen, das kriegen wir alle irgendwie im Kopf hin. Und wenn wir fertig sind mit diesem Podcast, dann weißt du auch, warum das bei Menschen verboten ist. Die Eisbrücke ist wieder geschmolzen. Viele Jahre gab es keine Eisbrücke mehr. Ich glaube, erst 40 Jahre später ist die nächste Eisbrücke entstanden, wieder zufällig durch einen extrem kalten Winter. Das heißt, wir hatten also diese extreme genetische Enge. Das Fachwort dafür ist eine hohe Homozygotie. Damit eine deutlich reduzierte genetische Diversität. Das war ganz spannend. Das haben nämlich ein paar Forscher mitgekriegt und die haben sich das eine ganze Zeit lang angeguckt und über die verschiedenen Generationen angeguckt. Da gab es dann Ausschläge in alle möglichen Richtungen. Irgendwann ein paar Jahre später, also wie gesagt, ich glaube, es waren 40, ist nochmal ein neuer Wolf oder ein neues Wolfsrudel, je nachdem, welche Publikation man liest, eingewandert und hat nochmal so kurz den Genpool aufgefrischt, hat sich aber auch in Grenzen gehalten und nach zwei, drei Generationen hatte man wieder die gleichen Probleme. Was ist denn jetzt passiert durch diese genetische Enge? Die bessere Frage ist eigentlich, was ist dadurch nicht passiert? 58% der untersuchten Tiere haben Wirbelsäulen-Malformationen gezeigt und 33% Probleme am lumbosakralen Übergang. Das ist natürlich ziemlich interessant, ne? Man hat auch noch andere Sachen gefunden, wie zum Beispiel Deformationen an den Rippen. Man hat bei allen Tieren zuallererst genetische Deformation oder Deformation in der Halswirbelsäule gefunden. Und dann, je weiter die Inzucht fortgeschritten ist, desto mehr gab es eben auch Zubildung oder Rückbildung von Rippen, die Veränderung im Lumbosakralbereich und so weiter und so weiter. Die Population ist schließlich komplett in sich zusammengebrochen, denn die Nachzucht war nicht mehr überlebensfähig. Genetische Enge ist also kein ganz abstrakter Begriff, sondern sie beeinflusst das Skelett, die beeinflusst die Reproduktion, auch die Reproduktionsrate, wie viele von den Föten können überhaupt sich zu einem vollständigen Lebewesen entwickeln und dann auch geboren werden und dann auch vor allem die Überlebensfähigkeit. Das heißt, genetische Vielfalt oder genetische Varianz erstmal ist überhaupt kein Luxus, sondern die ist Stabilität erstmal sehr wichtig für alle zum Überleben. Schlagen wir den Bogen zurück zu unseren Pferden. Wir kommen zurück ins Heute, denn in der modernen Pferdezucht sehen wir eine ziemlich hochgradige Selektion. Beliebte Hengste werden krass massiv eingesetzt. Irgendwie jeder will seinen Totelass im Garten stehen und die Linien konzentrieren sich auf Leistung, Ausdruck und das Spektakel steht im Fokus. Na, wir sehen immer mehr von diesen Lampenaustretern. So, und jetzt kommen die Möglichkeiten der modernen nicht der modernen Selektion, sondern der modernen Medizin dazu. Wir können mit Gefriersperma einen Hengst sich tausendfach vermehren lassen. Trägt ist der Hengst jetzt vielleicht auch noch Träger von irgendwas, was nicht so günstig ist. Wir denken an Erkrankungen wie DSLD zum Beispiel. Wir denken an Erkrankungen wie ECVM, dann ist das massiv ungünstig, nicht wahr? Dann haben wir nämlich einen Hengst vielfach vermehrt. Wenn wir zurückgucken, noch vor 30, 40 Jahren, hat der eine Hengst, der irgendwie da war, vielleicht, wenn er sehr erfolgreich war, 100 oder 200 Stuten in seiner direkten Umgebung beglückt. Jetzt haben wir Gefriersperma und es geht überall hin. Tja. Wilde Nummer, nicht wahr? Und in den letzten Jahren sehen wir ja in der Praxis, also sowohl Tierärzte als auch Osteopathen und Trainer sprechen vermehrt über anatomische Auffälligkeiten bei modernen Pferden, insbesondere im Halsbereich, im Rippenbereich, in der Lendenwirbelsäule. Tata, wo kommt's wohl her? Wir brauchen dem Kind überhaupt gar keinen Namen geben. Wir können erstmal nur sagen, man sieht eine Vermehrung von Malformation. Was das für die Praxis bedeutet, ganz andere Geschichte. Wir sehen aber erstmal, und das ist unbestritten, dieses Phänomen, dass wir eben sagen, okay, wir haben immer mehr Malformation. Wie kann das denn sein? Wo kommen die denn her? Und natürlich, jeder, der denken kann, weiß, dass Malformationen auch immer mit dem einen oder anderen Problem einhergehen werden. Dazu gibt es eine spannende Studie, die jetzt Anfang des Jahres veröffentlicht wurde. Ich konnte es gar nicht glauben. Da wurden tatsächlich auch Pferde untersucht. Das ist eine eigene Folge wert. Da sind Pferde untersucht worden, Fünfjährige mit Halsanomalien. Und gleichzeitig wurde eine Ganganalyse von denen gefahren. Und dann hat man festgestellt, hat überhaupt gar keine negativen Einflüsse auf die Pferde. So alle, die jetzt hier schon länger zuhören, die wissen, mit 5 hat man wahrscheinlich noch nicht die negativen Effekte, mit 8 aber schon. Und da dürfen wir uns nochmal über Mechanik unterhalten, über Crossbody-Slings unterhalten und darüber unterhalten, wie Biomechanik überhaupt funktioniert. Das machen wir nach dem Summit wieder. Wie Biomechanik oder wie Bewegung, Locomotion überhaupt funktioniert, um zu verstehen, warum man da ein bisschen anders drauf gucken muss und warum man, wenn man Einflüsse finden will, vielleicht lieber 15-jährige Pferde, ach, so alt werden sie ja nicht, naja, sagen wir mal 8-jährige oder 10-jährige Pferde testen sollte und eben nicht 5-jährige. Meine Herren, das hat mich ja wild gemacht. Brauchen wir nicht drüber reden. Genau. Was wir aber sicher sagen können, ist, dass anatomische Varianten vermehrt auftreten. Sie werden auch häufiger dokumentiert. Das liegt sicherlich auch daran, dass es einfach bessere diagnostische Möglichkeiten gibt. Und wie die funktionelle Bedeutung einzuordnen ist, das gehört in ein anderes Kapitel. Was wir nicht sagen können, ist, welche Zuchtanteile ganz genau beteiligt sind. Man hat da natürlich so seine Verdachte. Es gibt auch Leute, die Buch darüber führen, aber da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster hängen. Eine andere Frage ist natürlich auch, welche Rolle spielt das Management, ne? Also haben wir über die Unterbelastung oder Überbelastung auch über andere Haltungsformen noch eine klinische Varianz? Weiß man nicht. Einen klinischen Einfluss? Sicherlich. Keine Ahnung. Da käme so das Stichwort Epigenetik in den Raum. Und ab wann wird also eine Variation klinisch relevant? Das ist noch herauszufinden. Da darf es noch viel mehr Forschung zu. Aber dass das keine gute Entwicklung ist, ich meine, darüber brauchen wir nicht streiten. Wer sich mehr für das Thema Info, interessiert, dem empfehle ich am Tag 1 unseres Summits die Lecture von der lieben Zephania, die über das Thema spricht, Primitive Traits, was sich in unseren Pferden über die Jahrhunderte verändert hat. Genau. Was wir also heute mitnehmen können, ist, dass Selektion nicht nur Verhalten verändert, sondern eben auch den Körperbau und dass wir immer ja quasi so eine globale Ausstrahlung haben und in der modernen Zucht, aber eben auch ja, schon früher im Domestikationsprozess, wir haben immer so eine Ausstrahlung, wir kriegen nicht nur das, was wir uns wünschen, sondern wir kriegen eben auch so ein paar unerwünschte Nebeneffekte dabei. Und dann dürfen wir uns überlegen, wie sinnvoll moderne Linienzucht tatsächlich so ist und ob es denn sinnvoll ist, dass jeder seinen eigenen Totilas im Garten stehen haben will oder ob es sinnvoller wäre, vielleicht ein bisschen mehr auf genetische Breite zu züchten und damit stabilere Pferde da stehen zu haben, die dann eventuell auch überleben könnten. Genau. Domestikation ist also überhaupt kein abgeschlossenes Kapitel, sondern läuft in der modernen Zucht weiter. Heute heißt die dann eben irgendwie Leistungsindex oder Moderhengst oder so, ne? Und genau deshalb brauchen wir Kontext, um uns zu überlegen, was wir da züchten. Ich kenne einige großartige Züchter, die das Problem erkannt haben und die anfangen, dagegen zu steuern. Ich hoffe, dass ich solche Leute zusammenbringen kann mit den Physiologen, mit Menschen wie mir, Menschen wie wir sie in der Masterclass haben, Menschen wie Zefania, dass man da nochmal tiefer reingucken kann und nochmal sagen kann, Mensch, wie können wir denn alle zusammen eine sinnvolle Reitpferdezukunft auch gestalten? Denn ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber eigentlich habe ich Pferde, weil ich gerne reite. Das finde ich total schön. Ich hätte da total Spaß dran. Ich brauche also keinen Lampenaustreter. Ich brauche einen, der stabil genug ist, um zu überleben. Nach dem Summit hüpfen wir mal wieder ein kleines bisschen rein in den Bereich der Biomechanik oder der Mechanik und gucken uns dann auch nochmal verschiedene Varianten an und gucken uns da auch nochmal verschiedene Malformationen an und was das für die Mechanik bedeutet. Und da darf ich ja manchmal ein kleines bisschen wild sein, weil ich Gott sei Dank nur Wissenschaft interpretiere und sie nicht machen muss oder Wissenschaft kommuniziere, vielleicht noch viel wichtiger. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Wenn dir die Folge gefallen hat, hilfst du uns sehr, wenn du unseren Kanal abonnierst und wenn du gerne uns ein Like da lässt und auch auf Social Media die Folge mit deinen Freunden teilst. Damit werden wir nämlich immer unabhängiger vom Algorithmus und können viele Pferdemenschen erreichen. Wir haben eine unglaubliche Menge an Downloads jeden Monat für den Podcast und wir würden so gerne noch viel mehr Pferdemenschen, ja, erreichen und das Leben von Pferden und Menschen positiv beeinflussen. In diesem Sinne sehen wir uns bald, hören wir uns in der nächsten Woche. Dann sehen wir uns ja auch in den 2 Wochen schon zum Summit. Und ich freue mich drauf. Meldet euch gerne, gebt uns gerne Feedback, wie es euch gefallen hat. Wir hören uns. Bis bald, Selina.